Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
Folge 34 des Freelancer-Podcasts. Heute wieder mit mehr Leuten. Ich bin die letzten Wochen irgendwie immer alleine gewesen, weil Lukas, du hattest zu tun mit der Convention, wo ich auch da war, aber mit der Nachbetreuung sozusagen. Und,
Richtig.
Ja, hier war allgemein interviewtechnisch irgendwie alles jetzt auf diese Wochen gelegt. Und jetzt haben wir endlich wieder einen Gast im Podcast. Patrick Roma ist bei uns. Moin, Patrick.
Hi, ne?
Patrick, magst du dich einmal kurz vorstellen, sagen, was du so machst und dann gehen wir ins eigentliche Interview über.
Ja, klar. Ich bin Patrick Roma. Ich bin ja freiberuflicher Webdesigner mit Programmierkenntnissen und Typografieliebe. In erster Linie arbeite ich mit Agenturen zusammen, aber habe auch viel mit Endkunden zu tun gehabt bis jetzt. Aber es ist halt einfach so, hat sich so etabliert, dass man eben mehr mit Agenturen zusammen macht.
Ja. Magst du mal ein bisschen ausholen und sagen, wie es zur Selbstständigkeit bei dir kam? Hast du da irgendwie schon, während du angestellt warst, wirklich während des Studiums oder sowas dran gedacht? Oder kam das irgendwie durch Zufall?
Also ich habe tatsächlich früher einmal Fehler gemacht und habe ein duales Studium im Finanzamt angefangen. Okay. So weit hole ich jetzt erstmal aus.
Ja, perfekt.
Ihr wisst ja, das Thema Vernunft ist immer in der Jugend noch sehr groß geschrieben, gerade bei den Eltern. Und dann habe ich halt diesen Fehler gemacht, habe das dann nach einem Jahr abgebrochen und habe mich dann entschieden, ein Praktikum in einer Agentur zu machen. Und die Agenturarbeit hat halt echt Spaß gemacht, aber man wurde halt auch nicht so gefordert. Ne? Und ich habe vorher schon viel mit Photoshop gemacht, habe ganz früher schon Internetseiten gebaut, gerade so Clan-Seiten und so, als man noch aktiv gespielt hat.
So fängt irgendwie und jeder an, oder? Genau. Typen fangen eigentlich immer damit an, dass sie irgendwas im Gaming-Bereich machen und sich dann so ein bisschen da in diese Branchen rein.
Eigentlich müsste jeder Webdesigner in seiner Vita ganz oben stehen haben, Clan-Seiten bauen. Ja. Als Ursprung für alles, genau. Ja, und da habe ich halt ein ganzes Jahr dann gearbeitet und habe halt da in den Agenturalltag gucken können und habe halt festgestellt, dass ich absolut nicht der Agenturmensch bin. Mhm. Aber ich wusste, das ist meine Branche und habe dann parallel hier in Hamburg eben Kommunikationsdesign angefangen zu studieren und habe dann auch direkt, ja, ich glaube, mit einem Monat Studienerfahrung gesagt, alles klar, ich bin jetzt Freiberufler und habe dann noch alles angeboten, was man eben so als Designer machen kann. Ne? Also von Printsachen über Web, teilweise auch noch Fotos. Und das hat sich dann eben alles da gesammelt. Und ja, so bin ich eigentlich Freelancer geworden. Das hat sich dann eben etabliert.
Ja, was hat dich an der Agentur selber gestört? War es einfach, dass du angestellt warst und die Arbeit nicht aussuchen konntest, die du machst? Oder gab es da was anderes?
Also die Arbeit selber war völlig in Ordnung, aber es war halt einfach, ja, wie soll man sagen, also vielleicht habe ich selber so ein Problem damit, wenn du noch jemanden über dir zu stehen hast. Und immer diese ganzen Abstimmungswege, dann, du hast das richtig gemacht, dann musstest du das dem Chef zeigen, der Chef hat es dem Kunden geschickt, der Chef hat aber immer noch irgendwas dran verbessert oder irgendwas zu meckern gehabt, dann hast du das gemacht und das waren letztendlich dann die Korrekturen, die ich dann machen musste, die der Kunde dann bemängelt hat und dann habe ich mich, das hat sich halt dann so reingefressen, dass du denkst, alles klar, du hast es richtig gemacht. Jetzt macht der das für dich wieder schlimmer, macht dir dadurch Arbeit und dann habe ich halt gedacht, alles klar, als Freiberufler gibt es nur dich und den Kunden, gegebenenfalls noch irgendjemand, der das Ganze dann koordiniert. Mhm. Aber je weniger Stufen dazwischen sind, umso besser ist es eigentlich.
Ja.
Denn es gab zum Beispiel auch Momente in der Agentur, wo eben die Führung nicht im Hause war, weil Urlaub war oder so und man das direkt an den Kunden auch als Praktikant rausschicken durfte und nur mal zum Vergleich, es waren dann statt 15 Korrekturen zum Beispiel nur 2.
Ja.
Und dann hast du halt gemerkt, alles klar, es liegt nicht an dir, aber das war dann halt so dieser Kopfspalt, ne?
Ja. Problem ist in-house quasi.
Genau, genau. Ja, und seitdem bin ich tatsächlich freiberuflich unterwegs.
Ich glaube, das ist so der meiste Grund für die meisten Freelancer, diese Chefgeschichte. Ich kann es ja auch nicht ertragen, muss ich gestehen.
Nee,
schwierig.
Ja.
Nee, Ja, na gerade zur Anfangszeit als Freelancer gibt es ja immer wieder nette Stolpersteine, über die man fällt. Gibt es irgendwas, was du gerne gewusst hättest, bevor du Freelancer wurdest?
Also in erster Linie hätte ich gerne gewusst, was man noch alles so an Nebenkosten gehabt hätte. Also es staffelt sich ja alles so auf. Also zum Beispiel ist es im Designbereich so, dass du, ich kann euch noch nicht mal genau sagen, wie das ist, aber das ist so ein, wie das heißt, es ist so ein Verband. Die machen eine Unfallversicherung. Das ist eine Pflichtversicherung für einen freiberuflichen Designer. Gibt es irgendwie Mode, Textil oder so heißt es. Ich kann es euch, wie gesagt, nicht genau sagen. Da musst du Beiträge leisten. Damit du eine Unfallversicherung hast, das schreibt der Staat eben vor. Und da denke ich mir halt so, alles klar, ich habe da jetzt Kosten durch, von denen ich eigentlich gar nichts wusste vorher, weil das fast nirgendwo auftaucht, ne? Oder ja, eigentlich ist es das auch schon. Also sowas wäre schon gut gewesen zu wissen.
Hast du eine Kostenplanung
Also.
gemacht vorher oder sowas? Irgendwie, also viele gehen ja, also ich glaube, das ist, da kann sich, können sich wenige von freisprechen, so, aber man geht ja in die Selbstständigkeit, gerade wenn man es jünger anfängt, dann eher sehr blauäugig rein. Aber hast du da vorher irgendwie dir wirklich Zahlen zurechtgelegt und gesagt, okay, so viel muss ich, so viel habe ich und sowas?
Nee, habe ich in der Tat nicht. Ich habe zum Anfang tatsächlich das große Glück gehabt, dass ich alle Kunden durch Empfehlungen generieren konnte. Und auch von Anfang an, also ich durfte tatsächlich den Kunden aus meiner Agentur dann, oder meine Agentur besser gesagt, weiter betreuen, als ich freiberuflich geworden bin. Und dann habe ich gedacht, alles klar, im Studium hast du noch nicht so viele Kosten. Versuch erstmal das Ganze irgendwie ins Laufen zu bekommen. Was reinkommt, ist gut. Was mehr reinkommt, ist besser. Und dann kann das Ganze langsam wachsen, weil klar, heute weiß ich auch, Ziele sind besonders wichtig, ne? Dass du sagst, alles klar, das und das willst du im Jahr umsetzen und schaffen und das sind die Ziele. Aber da wollte ich mich am Anfang noch nicht mit beschäftigen. Ich wollte da quasi auch selber reinwachsen. Eben auch, weil ich davor ja eben auf die Nase gefallen bin mit dem falschen Gebiet. Und dann dachte ich, dann drückt man das alles hoch, hat Kosten, hat Aufwand
Ja,
und
stimmt.
Burnout mit 20.
Ah, das wäre blöd.
Die Kostenaufstellung. Hast du mal eine Kostenaufstellung gemacht, Janik?
Du meinst, bevor ich selbstständig geworden bin?
Ja.
Tatsächlich auch nicht. Also die Sachen, man kann hier wirklich nur aus sozusagen Sachen, die man, also wo wir bei Sachen sind, die man gerne vorher gewusst hätte. Ich hätte gerne mir vorher sehr transparent aufgeschrieben, sowas wie eine Cash-Burn-Rate oder irgendwas, wo ich genau weiß, okay, ich habe die und die Rücklagen gebildet vorab und so viel muss monatlich jetzt erstmal reinkommen und so weiter. Diese ganze Planung insgesamt, das hat mir auch ein bisschen am Anfang gefehlt. Man macht sich halt unnötig schwer, aber ich glaube, wie du sagst, das ist einfach so, man ist so euphorisch, dass man jetzt anfangen will und auch erstmal überhaupt testen möchte, ob das überhaupt klappt, dass man sich da jetzt im ersten Schritt gar nicht so viel Gedanken drüber macht.
Ja, richtig. Und das Problem, also gerade bei Designern ist es ja auch oft so, besonders die, die zum Beispiel studiert haben, ich sag mal, du hast da im Laufe deines Studiums 20 verschiedene Bereiche, in die du irgendwie reinschnupperst. Das ist teilweise Web-Development oder Fotografie oder Art-Direktion, was nicht alles. Und du gehst halt komplett als Allrounder an den Start. Und ja, du hast es ja auch quasi alles gerade gelernt, aber das heißt ja noch lange nicht, dass du in allem Experte bist. Aber wenn dann jemand auf dich zukommt und sagt, du, ich brauche jetzt jemanden, der mir einen Flyer baut und du wolltest eigentlich nur Internetseiten bauen oder Illustrationen machen, dann bist du, glaube ich, am Anfang der Letzte, der sagt, nee, mache ich nicht, ich kann nur das und das. Aber das ist eben, glaube ich, auch, was man im Nachhinein auf jeden Fall machen sollte, sich mehr und mehr spezialisieren.
Ich glaube, das kommt auch kommt dann irgendwann auch automatisch. Das fiel mir jetzt auch zum Beispiel auch. Anfangs nimmst du alles an, was geht, und irgendwann sagst du halt auch ab und zu mal, nö, mach ich nicht.
Ja.
So.
Ja.
Kannst es dir irgendwann halt
Das
auch
ist.
leisten einfach, ne? Also
Ja,
am
eben.
Anfang bist du halt wirklich so der Klinkenputzer oder kommt natürlich darauf an,
Ja.
mit was für einem Netzwerk du startest, aber in der Regel sind wir ja alle am Anfang auf alles angewiesen, was so kommt und da machst du
Ja.
halt mehr und irgendwann sagst du, auf sowas habe ich heute einfach keine Lust mehr.
Ja.
Eben.
Das habe ich tatsächlich, also ich mache das jetzt seit 2011, das ist also eigentlich schon eine ganz schöne Weile, habe ich es noch nicht ein einziges Mal gehabt, dass ich wirklich Akquise gemacht habe, also aktiv irgendwelche Leute in Anführungszeichen belästigt, weil das einfach nicht meine Art von Kundengewinnung ist. Also ich kann mich da nicht reindenken, ich fühle mich da nicht mit wohl und da nutze ich dann lieber andere Wege, ne?
Ja, das war jetzt nämlich eigentlich meine nächste Frage. Was für Wege, also du hast wahrscheinlich einfach wirklich Weiterempfehlungen hauptsächlich, aber wie genau läuft es dann ab? Über Facebook oder?
Also es ist tatsächlich alles analog entstanden. Also man könnte das also eigentlich ist es der Großteil über Freunde gekommen, die dann eben wieder viele Leute kennen. Und ich habe halt einfach jedem gesagt, pass auf, ich starte jetzt hier selbstständig und ich mache das und das. Und wenn du jemanden kennst, der davon irgendwelche Vorteile hätte oder einen Flyer braucht oder was auch immer, dann empfehle mich doch gerne und dann gucke ich, was ich für die tun kann. Und das mache ich auch heute tatsächlich noch so. Nach jedem Projekt, was ich irgendwie mit einem Kunden abgeschlossen habe, obwohl ich den schon gewonnen habe, kriegt er nochmal eine Nachricht, beziehungsweise telefoniere ich nochmal mit dem oder treffe mich mit dem, je nachdem, wo er sitzt, und sage ihm eben, dass mir die Zusammenarbeit echt gefallen hat, wenn es dann so war, ich bin dann auch ehrlich, und sage
Was
dann,
hat das
alles
nicht
klar,
gefallen?
ja, das und das hätte besser sein können, man muss ja immer so ein bisschen am Prozess dann irgendwie noch feilen, das kann man ja nur auch ehrlich sagen, ne? Da muss man dann auch einfach mal sich trauen. Wo war ich denn jetzt gerade stehen geblieben?
Kundenakquise,
Entschuldige,
oder
genau,
beziehungsweise wie du
also.
das genau mit den Empfehlungen machst.
Ach so, genau. Und dann habe ich am Ende jedes Projektes eben nochmal dann gesagt, alles klar, es hat Spaß gemacht. Und wenn ihr jemanden kennt oder auch Kunden von euch, die gerade eine Website brauchen, also jetzt mittlerweile bin ich auf Webdesign spezialisiert, dann sage ich jemand, wenn jemand davon profitieren könnte, dann empfiehlt mich doch gerne. Dann haben wir alle was davon. Ne?
Das ist echt unterschätzt, glaube ich. Also kurz mal so ein kleiner Spoiler aus der Doku, die wir gerade drehen. Hat sich auch eine Sache, wir haben auch diese zentrale Frage gestellt, wie habt ihr Kunden akquiriert in der ersten Zeit? Und da kristallisiert sich auch eine Sache heraus. Die Leute haben einfach ihrem Bekanntenkreis initial einmal Bescheid gesagt, dass sie das jetzt machen. Und dadurch hat sich die Auftragslage schon von Beginn an so ein bisschen stabilisiert. Und ich glaube, das ist unterschätzt. Also viele sagen sich dann erstmal, okay, ich will noch keinem davon erzählen, weil ich noch nicht, solange ich nicht Erfolg habe, soll das noch keiner wissen und so weiter. Ist aber halt blöd, weil verschenkt man halt so ein bisschen Potenzial, ne?
Ja, gerade weil du ja ohne die Erfahrung gar keinen Erfolg haben kannst. Du musst ja erstmal die Erfahrungen sammeln, auch mit kleineren Projekten, bevor du dann irgendwelche großen Dinger nimmst, von denen du jedem erzählen kannst.
Genau.
Was mein Vater, glaube ich, schon seit Jahrhunderten macht, also seitdem er seine Firma irgendwie gegründet hat, ist, wird dich Provision zu geben an jedem, der ihm einen Auftrag vermittelt. Das finde ich auch immer eine ganz gute Lösung, dass man.
Ja, auf jeden Fall. Das kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an, finde ich. Also es muss dann von vornherein geklärt sein. Dann hat natürlich
Ja,
jeder auch
absolut.
eben eine Motivation dahinter. Allerdings ist es dann immer so eine Sache, wenn der Dritte das dann irgendwie rausbekommt, dass der andere einen nur empfohlen hat, weil es
Ja.
eben Provision gab, dann wäre das natürlich ungünstig, ne? Also ich empfehle eigentlich in der Regel so, weil ich bin stolz auf mein Netzwerk und auf die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, und wir haben alle was davon. Ich weiß, wenn ich jemanden zwei, dreimal empfehle, dann und bei dem mal Bedarf entsteht, dann werde ich eben entsprechend auch empfohlen. Also haben immer alle was davon. Jeder steht gut da, der Empfehlungsgeber, der kriegt nachher eine Nachricht von dem, der sie empfangen hat und sagt, Mensch, die Zusammenarbeit war richtig cool. Du selber als derjenige, der empfohlen wurde, ja, hast halt was zu tun, verdienst Geld damit und kannst wahrscheinlich sogar ein geiles Projekt damit machen. Und der die Empfehlung bekommen hat, kriegt halt genau das, was er haben wollte, ne? Und das, finde ich, ist halt dann sehr wichtig.
Ja, ich glaube auch, das ist nachhaltiger, ne? Ohne Provision. Weil, wenn du
Ja gut, wenn du
Provision
die Provision,
veranschlägst.
finde ich immer ein ganz faires Ding, wenn da jemand wirklich dazwischen steht und wirklich versucht, die zusammenzubringen und sowas, dann ist es ja ebenfalls eine Arbeitsleistung. Also wenn man es jetzt nicht groß an die Glocke hängt, ich mache das ja auch ab und zu mal, aber ich hänge es ja nicht an die Glocke. Ich sage dann einfach irgendwann, übrigens ist übrigens noch Geld von mir, und dann sagen die immer, oh, okay, schön, freue ich mich, aber
Man kann
das
das ja auch
ist.
an, also natürlich ist es nicht vergleichbar zu einer Provision, aber du kannst es natürlich auch dich anders bedanken und sagen, ey, ich lade mal irgendwie zum Essen ein oder sowas.
Ja, sicher, halt irgendwie irgendein Dankeschön.
Genau.
Kommt natürlich auf das Projekt auch drauf an, wenn das jetzt so ein Minijob
Ja.
ist oder so oder, ne, aber so, ich finde, mit den ganzen Headhuntern in der ganzen Szene, die es ja nun mal gibt, also so Headhunter, ist natürlich eher bei Angestellten, glaube ich, aber auch Freelancer werden inzwischen drüber geholt.
Ja.
Finde ich es cool, wenn sich Freelancer auch untereinander zusammentun und sagen, wir sind so eine Gemeinschaft und schauen auch, dass wir jeweils untereinander uns empfehlen und gucken, wer da für was der Richtige sein könnte oder so, ne? Also ist natürlich die charmantere Lösung, ist immer so ein bisschen, kommt auf die Situation drauf an. Wenn du jetzt 6, 7 Aufträge in die Richtung haust, dann ist es vielleicht eine gute Idee da, also jeden Monat oder so, dann ist vielleicht eine gute Idee, da mal irgendwas auszumachen, aber ja.
Ja, gerade wenn es zur Gewohnheit wird, ne? Ich meine, dann ist es ja wirklich auch, wie Lukas sagt, ne? Das ist ja dann quasi schon wie ein Beruf. Also wenn du es nachher schon, wenn du, das kostet dich dann selber ja auch schon viel Zeit, ne? Aber
Bisschen mehr Headhunter als, weiß ich nicht,
genau.
Grafikdesigner oder so. Ja.
Ja, genau.
Ja. Wie schätzt du oder wie würdest du deinen Arbeitsalltag so beschreiben? Ist es, hast du irgendwie so feste Routinen? Bist du so ein Mensch, der sich da so, also es gibt, wir haben immer eigentlich zwei Arten von Leuten im Podcast. Die einen sagen so, haben so gar keine Routinen und machen das einfach, wie sie sich fühlen. Und dann gibt es so Leute, die so richtig, das beneide ich immer sehr, wenn die Leute sich sehr ja, straff den Tag durchplanen, sagen, ich weiß nicht, 7 Uhr geht's los. Dann wird erstmal gejoggt, dann gibt es einen Kaffee, dann wird.
Zeitung, Klo, Dusche,
Genau. Also jetzt
Schreibtisch.
auch vielleicht nicht so krass, aber zumindest, dass man so sich sehr durchplant. Gibt es bei dir oder machst du das eher nach Gefühl?
Also, ich habe eine wichtige Routine auf jeden Fall und das ist, dass ich so klassische Geschäftszeiten eigentlich versuche abzudecken, ne? Also ich bin eigentlich immer von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Das hat aber, und von Montag bis Freitag, das ist jetzt nicht unbedingt freelancermäßig, weil viele, weiß ich, arbeiten eben auch am Wochenende. Das mache ich auch gelegentlich, aber ich habe ja nun mal auch meinen Kleinen. Und mit dem will ich irgendwie auch mal Zeit verbringen. Und ich habe halt persönlich auch mal diese Stoßphasen, wo ich wirklich viel arbeite. Da bin ich dann morgens teilweise um 7 im Büro und dann gehe ich zu den Essen quasi in die Küche und sitze aber manchmal nachts um 1 noch. Und deswegen brauche ich eben auch diese Routine, weil du sonst auch irgendwann kaputt gehst. Normalerweise nehme ich mir immer vor, morgens relativ früh aufzustehen und spätestens eigentlich gegen 8 im Büro zu sein. Und dann lieber den Tag über so ein bisschen entspannter zu machen. Wir hatten ja auch, glaube ich, mal drüber gesprochen oder geschrieben mit diesen
Auszeiten
To-Do-Listen
und sowas.
und Auszeiten, genau. Und mit den To-Do-Listen, wenn ich weiß, was ich am nächsten Tag zu tun habe, das ist auch eine Routine. Abends erstellen, dann weiß ich am nächsten Tag, was ich zu tun habe. Und dann kann ich auch einschätzen, wann muss ich erst aufstehen. Also ich meine, das Schöne, wenn man im Homeoffice arbeitet, ist ja nun mal, dein Arbeitsweg ist selten länger als 30 Schritte, sage ich mal. Und
Kommt drauf an, was du für ein Anwesen hast, so als Freelancer. Kann das ja auch durch
naja,
ein Schloss oder so.
ich habe jetzt den Kaffeeholweg einfach mal mit einberechnet. Also das sind ja auch noch mal ein paar Schritte, ne? Aber dadurch ist es natürlich relativ entspannt. Und das ist natürlich auch, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, warum ich nicht in der Agentur arbeiten möchte. Ich finde es halt wesentlich angenehmer, sagen zu können, okay, ich weiß jetzt genau, was ich heute zu tun habe, dann mache ich das fertig, dann weiß ich eben, dann und dann kann ich auch einfach zum Beispiel mit dem Kleinen rausgehen oder angeln oder Sport machen oder wie auch immer. Also sporttechnisch hatten wir auch nach der einen Folge mal drüber gesprochen. Gehe ich halt, wenn ich nicht gerade krank bin, laufen. Und da versuche ich eigentlich 2 bis 3 Mal die Woche irgendwie zu gehen. Und das mache ich dann abends und bei besonders stressigen Tagen auch gerne mal in der Mittagspause, ne? Weil dann, man braucht halt einfach was, wo der Kopf nicht beschäftigt ist, sondern ums Überleben kämpft. So hatte ich es, glaube ich, damals bezeichnet.
Aber so dieses, hast du so klassische Zeiten, wo du irgendwie sagst, hier werden E-Mails gecheckt, hier wird das und das gemacht? Hast du so krass bist du dann nicht, oder?
Nee, ich bin da tatsächlich so ein Powerhouse. Also ich habe 2 27-Zoller hier zu stehen und da ist wirklich alles offen. Ich habe zwar die Benachrichtigungen aus, aber bei allen VIPs, also zu VIPs werden bei mir immer die ändern, mit denen ich gerade zusammenarbeite. Wenn da was gongt, dann fliegt das E-Mail-Programm auf. Und dann kann es auch mal sein, dass ich 3 4 Projekte gleichzeitig bearbeite, weil ich dann, ich mache das nicht im Kopf zu wissen, dass ich in der Stunde noch das und das machen muss, sondern dann reiße ich das weg, was wirklich Kleinkram ist. Und macht das dann eben alles parallel, ne?
Da hast du gerade einen
Man
sehr
weiß dann
guten Tipp
abends.
gegeben, den greife ich nochmal ganz kurz raus, sonst geht er so unter in deinem Satz. Dieses Leute als VIP zu ernennen, die sozusagen gerade aktiv in der Zusammenarbeit sind, also aktive Kunden sozusagen, aktive Projekte und die anderen sozusagen alle auszusperren im E-Mail-Programm, finde ich gut. Also es ist ein
Ja.
guter Produktivitätstipp, finde ich.
Ja, also Apple hat das ja nur so drin, ne, dass du dann einen extra Ton für die anmachen kannst. Und das hatte ich auch früher, dass du die normalen Gongs nenne ich jetzt mal, unterscheiden konntest von den VIPs. Und ich habe aber jetzt einfach alle Töne und alle Benachrichtigungen auf dem Rechner entsprechend abgeschaltet und nur der Gong kommt eben durch. Und dann weiß ich eben auch, dass es was Wichtiges ist. Wenn nichts passiert und nur die Zahl da steht, dann kann das auch warten.
Wie schätzt du so aktuell den Markt unter den Freelance-Designern ein? Wie ist das ist das wieder bei den Entwicklern, dass es recht gefragt ist, oder würdest du sagen, man muss sich da schon behaupten können?
Also ich denke, es ist genug Arbeit auf jeden Fall für alle da, wenn man jetzt mal so guckt. Eigentlich jedes Unternehmen, jeder, der eine Firma gründet, jeder, der sich selbstständig macht, hat als erstes oder als größtes Ziel eigentlich erstmal eine Internetseite zu bekommen, weil das ist seine, ist die Visitenkarte 2.0 sozusagen. Und dementsprechend gibt es da auch immer was zu tun. Und da sich eben die ganze Technik auch immer und immer wieder weiterentwickelt, gibt es ja auch immer dann noch was zu tun, selbst wenn du für jemanden schon eine Seite gebaut hast. Also ich denke, daran soll es nicht scheitern. Mhm. Und es ist in dem Markt glücklicherweise noch nicht so wie zum Beispiel bei Fotografen, dass eben viele einfach, Entschuldigung, warte mal, ich ist jetzt lautlos.
Diesmal war es nicht ich. Genau, diesmal war es nicht Lukas, der, wobei ich habe hier auch ab und zu, man hört ab und zu mal mein E-Mail-Programm im Hintergrund irgendwie.
Ja.
Ja, genau.
Was, jetzt du weiß ich gerade gar nicht mehr, was ich gesagt habe.
Du hast gerade, was hast du gerade noch gesagt? Entwickler, glaube ich, oder sowas. Du fingst auf jeden Fall gerade von...
Ach so, mit den Fotografen.
Da Fotografen, halt, genau.
So, ja. Jeder, der sich zum Beispiel eine Kamera kauft, der macht sich ruckzuck selbstständig und macht zum Beispiel irgendwelche Fotos und zack, ist er Fotograf. Also solange du eine Kamera halten kannst, bist du eben Fotograf. Bei den Designern, finde ich, ist es noch ein bisschen schwieriger. Also da siehst du halt relativ schnell, ob jemand das kann oder nicht.
Ja, das stimmt. Aber das Phänomen beobachtet man da auch, ne? Dass Leute sich als Designer branden irgendwo. Ich meine, ich würde mich auch nicht als Designer bezeichnen. Ich mache es zwar viel, aber ich habe es nicht gelernt oder bin irgendwie, ich bin da höchstens Quereinsteiger.
Ja, also ich finde, man muss auch nicht immer alles lernen. Also gerade auch in dem Bereich geht es halt darum, was du dir selber beibringst und was du denn da entsprechend kannst. Also da geht es eigentlich nur um die Mappe. Finde ich. Also wenn du gute Arbeiten hast und dich gut verkaufen kannst, dann ich habe auch schon Leute getroffen, die konnten auch nicht wirklich gut designen und haben trotzdem deutlich größere und teurere Projekte machen dürfen als ich. Nur weil die eben so sympathisch auf den Kunden gewirkt haben. Die haben das dann koordiniert und was nicht alles und kam eben gut an. Ne?
Ja, aber stimmt.
Ich kenne auch Agenturen, die die das nicht können und trotzdem irgendwie verkauft kriegen. Und teilweise zu Preisen, wo ich kurz mal weggeknickt bin. Und,
ja, das auf jeden Fall.
Wie gehst du mit, also du hast vorhin gesagt, du hast eigentlich durchgängig Aufträge und teilweise sogar sehr viele, aber wenn du mal, hattest du mal so eine Flaute oder so? Wie würdest du damit umgehen, beziehungsweise wie bist du umgegangen damit?
Also tatsächlich habe ich jedes Jahr irgendwie mal so eine Flaute. Also ich hatte ja gesagt, ich habe immer diese Stresspegel, wo es dann wirklich, wirklich intensiv ist mit der Arbeit und dann diese ganzen Projekte auf einmal kommen und dann gibt es wieder mal einen Monat, wo fast gar nichts ist, wo du dann gefühlt 3 Updates auf irgendwelchen Internetseiten vielleicht aktuell installierst, damit du was zu tun hast oder nicht. In der Regel nutze ich die Zeit immer zum Nachjustieren meiner Selbstständigkeit. Also beispielsweise in der letzten Flaute habe ich halt mir überlegt, was kannst du eigentlich? Und dann habe ich dieses, heißt es Pareto-Prinzip, habe ich dann nach den ganzen Jahren endlich mal angewandt und habe überlegt, alles klar, was hast du die letzten Jahre gemacht? Was wurde am meisten nachgefragt? Und das war im Webdesign. Und dann habe ich mich einfach getraut, das jetzt zu spezialisieren. Und in der Regel ist das dann auch die Zeit, wo ich Portfolioarbeiten einfach mache und entsprechend dann auf den sozialen Medien raushaue. Und das wiederum führt dann in der Regel dazu, dass entsprechend irgendwer, der mich schon mal auf dem Schirm hat, dann sagt, jetzt, das passt gerade, das und das wollte ich noch. Oder irgendjemand empfiehlt mich dadurch weiter. Hat viel mit Glück zu tun, denke ich, dass derjenige das dann auch sieht. Und gerade auch jemand Bedarf hat, aber wenn man nicht so der Typ ist, der gerne aktiv irgendwelche Leute versucht, am Telefon davon zu überzeugen, dass sie dringend eine neue Website brauchen, dann ist das der bessere Weg.
Ich bin nämlich rechtlich da überhaupt nicht bewandert, aber ich habe jetzt viel gelesen, auch zum Thema Kaltakquise, wann immer das mal aufkam. Und es ist so, glaube ich, sogar so, dass du das gar nicht darfst. Also du darfst, glaube ich, gar nicht einfach anrufen und sagen, hey Leute, oder eine E-Mail schreiben, hey Leute, wollt ihr nicht oder so.
Also soweit ich weiß, gibt es da wohl irgendwie sowas wie eine kleine Grauzone. Ja. Und zwar, wenn du denkst, dass derjenige, dem du gerade die Mail schreibst, von deinen Leistungen profitieren könnte, wie das jetzt mit deiner neuen revolutionären DSVGO ist, kann ich dir da nicht sagen. Ja. Ich nehme an, dass es jetzt gar nicht mehr möglich ist. Aber gab auf jeden Fall mal dieses Backdoor.
Also gut, das könnte man ja immer sagen, ne? dass man davon profitiert.
Da frage ich mich immer, warum ich finde es immer so schön, dass ich immer die E-Mails kriege, ob ich nicht eine neue Website möchte, als Webdesigner. So, danke, dass ihr mir geschrieben habt. Ich brauchte schon immer mal eine neue Website. Also, ist immer
passiert. Ich kriege viel von SEOs. Ich weiß nicht, ob die dann, weiß nicht, was die sich dann, und mein Rechner ist wieder ausgegangen. Das ist natürlich cool, wenn die Technik hier so gut arbeitet, aber wir sind natürlich auf einem anderen Wege gut verbunden.
Ich würde sagen, wir hören uns noch, also alles gut.
war es die richtige Entscheidung, das Gerät zu nehmen.
Ja.
Gut, du erwähntest schon, dass du gerade mit E-Mails viel kommunizierst, aber nutzt du auch irgendwas anderes, irgendwelche modernen Sachen wie Slack oder so?
Ich benutze Slack täglich, aber das ist tatsächlich auch so mein digitaler Coworking-Space, wie ich vorhin mal gesagt habe. Also das ist, da habe ich meine ehemaligen Studienkollegen drin und Freunde, die eben auch Designer sind, und wir tauschen uns dann darüber aus. Ansonsten für Projekte eigentlich nur E-Mail und Telefon, also so recht klassisch. Mhm. Ich schreibe aber auch viel mit Kunden über Facebook. Ich weiß nicht, ich hatte vor einiger Zeit auch noch eine relativ gute Facebook-Seite selber am Laufen, und da kam dann eben auch viel drüber, und irgendwie ist Facebook eigentlich auch damals nur übrig geblieben unter den sozialen Netzwerken, die ich gewählt habe, weil ich da noch regelmäßig mit Kunden drüber geschrieben habe. Also ich habe tatsächlich Facebook als Slack benutzt, würde ich sagen.
Facebook hat wirklich diesen Schritt zum Business-Netzwerk geschafft, ne? Also dieses mit den Gruppen und sowas ist auch der einzige Grund, warum ich Facebook noch nutze. Wirklich die Facebook-Gruppen, alles andere.
Ja. Also gerade Gruppen.
Zum Ablenken.
Ja. Aber das ist auch weniger geworden. Das hat sich jetzt der Fokus eher auf Instagram entsprechend verschoben.
Stimmt. Ne? Instagram ist eigentlich, für all diese Sachen, die man früher eigentlich Facebook so genutzt hat, ist jetzt Instagram.
Also wie oft man jetzt irgendwelche Stories guckt, die nicht unbedingt immer interessant sind, aber man macht es halt irgendwie trotzdem, ne?
Ja, es ist halt einfach auch, ich weiß nicht, die haben es einfach geschafft, und die ballern ja im Moment auch mit einer Frequenz raus, neue Features, das kannst du irgendwie Musik in Stories reinpacken oder sowas. Die Instagram-TV und sowas haben sie jetzt rausgekommen, ist schon krass, wie schnell sich das entwickelt. Also,
wobei ich das alles nicht nutze, ich bin überhaupt kein Social-Media-Typ, das ist echt unglaublich.
Für Designer ist doch Instagram perfekt, also für das Portfolio absolut, und sowas, ich meine, das ist doch perfekt, das ist massentauglich, das ist jetzt nicht so wie Dribbble oder Behance, wo jetzt eigentlich nur die Designer unterwegs sind und nicht so sehr die Leute, die das auch letzten Endes beauftragen, den Kram. Also weiß ich nicht, kann sein, dass da auch Headhunter und sowas unterwegs sind, aber in der Regel ist man da ja unter sich eigentlich, ne?
Also du kannst bei Instagram als Kreativer, egal in welcher Form, eigentlich recht schnell wachsen, weil es gibt da ja viele typische Trends, und wenn dann gerade einer dieser Trends deine Gestaltungsrichtung ist, so, ich mache zum Beispiel sehr viel klares Design, viel mit Typografie und so weiter, und das ist halt dieses, nennt sich ja Swiss Design, das ist halt aktuell immer noch einer der größten Trends, und wenn du da irgendwie einen Post raushaust, dann kann es eben auch sein, dass du mal mit einem neuen Post locker 50, 60 neue Follower bekommst. Wie viele davon da jetzt irgendwelche Bots sind oder so, das weiß man natürlich immer nicht, und wie viele von übrig bleiben auch nicht, aber also ich habe das als Projekt damals gestartet mit Instagram. Ich bin auch nicht so krass aktiv, weil du ja sagst, du bist nicht der Social-Media-Mensch, aber wie gesagt, immer in diesen Phasen, wo man ein bisschen weniger zu tun ist, habe ich hier dafür Zeit. Da kommen dann wieder ein paar Posts, und das ist dann quasi meine Werbemaßnahme, ne?
Ja.
Denn ich glaube zum Beispiel, es gibt ja nur verschiedene Marketingkanäle, die du benutzen kannst, um dich irgendwie auf dem Markt entsprechend zu präsentieren. Und als Designer in Hamburg mit SEO zum Beispiel versuchen, irgendwie sichtbar zu werden, ist, glaube ich, die Chance sehr, sehr gering.
Schwierig, ja. Also Designer Hamburg wird wahrscheinlich sehr umkämpft sein.
Definitiv, ja.
Nee, Social Media, also ich weiß nicht. Gefühlt ist es immer noch unterschätzt. Ich glaube, dass viele so gerade in den, so von den Medien-Freelancern, wie man sie so ganz gerne nennt, also die auch wirklich mit diesen sozialen Medien zu tun haben, die haben das schon alle so ein bisschen gereilt, aber die so Freelancer, die jetzt nicht so typisch in dem Kontext arbeiten, da habe ich das Gefühl, die konzentrieren sich immer noch auf so richtig alte Wege, um da irgendwie Kunden zu gewinnen. Und man muss auch gucken, was für einen funktioniert. Ich finde, als Designer, Kreativer ist Instagram irgendwie echt so way to go.
Ja, da sagst du es eigentlich auch schon ganz gut. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Tipp, den man jedem geben kann, der jetzt irgendwie als Freiberufler startet. Wenn man jetzt so diese ganzen klassischen Bücher, also es gibt da ja zig Bücher, wie man jetzt in die Selbstständigkeit geht, wenn man da jetzt durchblättert, dann steht immer irgendwo, du musst halt Akquise machen, halt Akquise, dies, das.
Ja, ja.
Das ist aber, es kommt immer darauf an, wer man selber ist, wie man mit Leuten umgehen kann. Wenn du der geborene Verkäufer bist, dann würdest du dich selber quasi abstrafen, wenn du nicht irgendwie mal das Telefon in die Hand nimmst oder sowas, um irgendwie neue Kunden zu gewinnen. Ja. Wenn du das aber gar nicht kannst und du schon mit Bauchschmerzen ans Telefon gehst, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn bei mir jemand anruft und versucht, mir was zu verkaufen, dann habe ich quasi aufgelegt, bevor der seinen ersten Satz zu Ende gesprochen hat. Und
ja, ja.
Ich finde, man muss hinter den Sachen stehen können. Und wenn du zum Beispiel gerne dein Essen bei Instagram teilst, ja, warum nicht auch deine Arbeiten? Warum willst du dadurch nicht total Reichweite generieren und eventuell Kunden? Ne?
Also sich auch selber zu kennen ist halt wichtig. Ne? Einfach zu wissen, wer ist man als Persönlichkeit? Bist du eher introvertiert, bist du extrovertiert? Und Extrovertierte werden glücklich mit so Sachen wie Netzwerkevents und Introvertierte werden über so Social Media, Gruppen und so weiter sicherlich eher auch. Das macht ja keinen Sinn, jeden in jede Schablone reinzupressen da und zu sagen, ey, mach darüber und sowas. Das ist viel zu individuell halt, wie du sagst.
Ja, eben. Und das ist auch zum Beispiel jetzt im Nachhinein, jetzt fällt mir das nochmal ein, das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir am Anfang gewünscht hätte, das schon gewusst zu haben, ne? Dass man nicht irgendwen anrufen muss oder so, weil immer wenn diese Phasen eben kamen, wo man nicht gerade viel zu tun hat, dann denkst du halt auch, ich kann aber keinen anrufen, ich kann es einfach nicht. Und wenn man dann einfach wirklich bewusst weiß, weißt du, dann mache ich halt bei Instagram was und ich weiß, dass das recht gut klappt, ja, dann machst du halt das, ne? Aber man muss das halt für sich erstmal rausfinden und da wäre ich ganz froh, wenn ich das schon eher gewusst hätte.
Wäre das auch dein Tipp, weil zum Schluss bei uns immer der Tipp, den du allen Freelancern mit auf den Weg geben würdest, kommt, wäre das auch dein Tipp an alle Freelancer, sich sozusagen selber zu fragen, was man eigentlich macht und wie man das eigentlich, wenn man eigentlich ist, oder hast du da noch eine andere Sache, wo du sagst, das ist viel wichtiger, sich darauf zu fokussieren?
Also ich würde eigentlich jedem, der startet, empfehlen, irgendjemanden zu suchen, der das Ganze schon einmal durch hat. Ja. Also den man wirklich sowas, es muss nicht immer ein Idol sein, ja, aber vielleicht sowas wie ein Mentor, das passt vielleicht eher, dass man wirklich einmal genau aus dem Bereich oder zumindest angeschnitten aus dem Bereich jemanden hat, den man wirklich alles fragen kann. Also ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der sich selbstständig gemacht hat mit Illustration oder gerade dabei war. Und ich meine, ich habe ja nur auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, habe viel falsch gemacht und viel richtig. Und warum soll der dieselben Fehler nochmal machen? Und dementsprechend haben wir uns da, oder habe ich ihm dann entsprechend meine Fehler quasi erzählt, damit er sie nicht machen muss. Und ich finde, das ist ganz wichtig, weil nicht bei jedem kann das so gut gehen, dass man irgendwie 8 Jahre oder 7 Jahre überlebt. Das kann auch dann mal ganz schnell vorbeigehen mit der Selbstständigkeit, wenn man eben an diesen Fehlern richtig böse scheitert. Ne? Und dann ist es gut, wenn man jemanden hat, der einen vor diesen Fehlern bewahrt.
Ja, wenn man sich auch falsch eingeschätzt hat irgendwie vorher, ne? Also wenn du dich als jemand einschätzt, der sehr sicherheitsverliebt ist und so, dann ist das natürlich ein bisschen schwierig vielleicht. Oder wirst du als Freiberufler nicht unbedingt glücklich werden, weil Sicherheit ist da nicht unbedingt der Begriff, der da immer im Zentrum des Ganzen steht.
Ja, ja, das ist richtig, ja. Es sei denn, du schaffst es irgendwie und kannst das aufgrund von deinem sowieso schon sehr strukturierten Alltag irgendwie schaffen, dir eine Liste zu machen. Ganz klar, du brauchst einen Kunden, der dir jeden Monat Betrag X sowieso fürs ganze Jahr gibt. Sowas wie Wartungsverträge gibt es ja bei manchen Leuten oder so. Ne? Dann hast du ja quasi, machst du einen Wartungsvertrag, der schon fast die Miete irgendwie abdeckt oder wie auch immer. Ich meine, gut, das ist vielleicht ein bisschen hoch, aber
nur ja, so kann Beispiel, man alles ne? machen. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, irgendein Side-Projekt zu starten, was wie Ralf, der Icons verkauft als Designer und dadurch ein Nebenbusiness hat, passives in Anführungsstrichen Einkommen, eben ne, so reinkommt, da hast du so eine Basis und selbst wenn du gar keine Aufträge hast, kannst du dir trotzdem immer noch die Miete leisten durch dein Side-Business zum
Beispiel. Genau. Ja, Puffer ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges Stichwort. Ja. Also man darf jetzt nicht, wenn es mal einen Monat richtig gut läuft, darf man jetzt nicht sagen, alles klar, dann gehen wir mal los und kaufen neue Technik oder neue Spiele, noch besser neue Spiele.
Kann man ja alles absetzen,
genau.
Ne?
Genau, den Porsche, den kann man wunderbar absetzen, ja. Sondern dass man eben dann auch an die nächsten Monate denkt. Ne?
Ja, das ist ein guter Hinweis. Also, dass man so vorab schon mit einem Puffer auch in die Selbstständigkeit startet.
Ja.
Ich würde sagen,
ich meine, weil, das ist das, ja.
Nee, hau du raus.
Nee, sag ruhig.
Ich würde sonst fast zum Ende bringen. Weil du jetzt, wenn du jetzt noch was sagen willst, go for it.
Nee, sonst, alles gut. Okay. Ich habe es eigentlich schon wieder vergessen, ehrlicherweise.
wenn ihr so diese ganze Netzwerkgeschichte, wenn ihr da jetzt auch Bock drauf bekommen habt, euch so ein bisschen mehr zu vernetzen mit anderen Freelancern, wir haben ja auch über Slack geredet, würde ich zum einen euch unsere Facebook-Gruppe empfehlen, wo wir jetzt bald 1000 Freelancer sind, die ist in den Shownotes, Freelancer-Kooperation und Austausch, und unseren Slack-Channel, wo ihr euch dann so ein bisschen direkter auch mit unter anderem auch Patrick austauschen könnt und einfach mal, wenn ihr aus Hamburg kommt, einfach mal Patrick anhauen und so, der freut sich bestimmt. noch über
sowieso immer. Neue Kontakte sind immer gut.
Ansonsten, wenn jetzt ein Auftraggeber oder jemand, der an deiner Dienstleistung interessiert ist, wo kann man dich am besten anhauen?
Also aktuell, da ich meine Website überarbeite, da nicht. sonst immer da, aber die wird auch demnächst fertig sein. Mhm. Also ich sag mal, ich bin da jetzt bei 75%. Ansonsten Instagram auf jeden Fall. Mhm. Und ansonsten auch einfach direkt, also gerade für die Leute, die es jetzt wahrscheinlich hören. Ich bin ja in der Gruppe auch da in Facebook oder eben auch bei Slack. Einfach anschreiben, kontaktieren und dann gucken wir, was wir da reißen können.
Genau, alle Links in den Shownotes. Und in den nächsten Wochen kommen noch mehr solcher Interviews. Also wenn euch das gefallen hat, there is more to come sozusagen. Da kommen in den nächsten Wochen fast ausschließlich Gespräche mit anderen Freelancern über ihren Werdegang, ihren Alltag und wie sie sich eigentlich auf die Reise der Selbstständigkeit gemacht haben. Ansonsten ist es jetzt sehr absehbar, dass wir Details zur Doku raushauen. Das kommt jetzt auch alles sehr bald. Wenn euch das interessiert, schaut euch den Link in den Shownotes an. Freelance Germany heißt das Ganze und bleibt nur noch uns bei dir zu bedanken, Patrick. Vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, auch von mir ein großes Dankeschön. Ich würde noch eine Sache reinhauen. War wie immer, bewertet unseren Podcast mal auf iTunes. Ja. Und ja, genau. Also wir weiten gerade unsere Kanäle aus. Das heißt, wir sind auch bald vielleicht noch an ein paar mehreren Orten.
Spotify.
Ja, das wollte ich jetzt nicht direkt sagen, weil es ist noch unklar. Also wir hoffen, dass wir diese Woche drauf landen. Am Mittwoch sollte das wohl der Fall sein. Mhm. Wir arbeiten dran.
Ja.
Aber genau, mal schauen. Nö, und ja, genau.
Ja, bis nächste Woche.
Auch von mir. Bis nächste Woche.
Ciao.
Bis dann. Ciao.